Nächster Halt, Universität.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 9b. Heute geht es um den Einsatz digitaler Technologien bzw. Social Media im politischen Wahlkampf in Deutschland. Ist natürlich jetzt aktuell auch sehr wichtig geworden, da aufgrund der Pandemie natürlich nur noch bedingt kontaktnaher Wahlkampf möglich ist. Und dieses Jahr stehen natürlich auch die Bundestagswahlen an. Es dauert noch ein bisschen, aber wir können ja jetzt trotzdem schon mal ein bisschen darüber sprechen, wie die deutschen Parteien bisher so Social Media verwendet haben. Und um darüber zu sprechen, haben wir heute den Herr Professor Andreas Jungherr eingeladen als Expertin. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Und vielleicht können Sie sich gerade mal kurz vorstellen, unseren HörerInnen, was Sie so machen und woran Sie so forschen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Also es freut mich sehr, dass ich jetzt wieder zumindest mal virtuell in Konstanz mal wieder Präsenz zeigen kann. Mein Name ist Andreas Jungherr. Ich bin Professor an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Dort bin ich in der Politikwissenschaft und mein Forschungsschwerpunkt konzentriert sich auf die Digitalisierung, also wie Gesellschaft insgesamt mit Digitalisierung umgeht, aber auch mit einem spezifischen Fokus darauf, wie Parteien oder auch andere politische Akteure digitale Medien in ihrer Arbeit nutzen.
Ja, sehr schön. Das freut mich auch sehr, dass Sie jetzt heute hier dabei sind. Und ich würde jetzt als erstes gerade mal fragen, seit wann digitaler Wahlkampf denn überhaupt relevant geworden ist? Also wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat? Genau.
Es kommt immer darauf an, was Sie für relevant halten. Also wenn Sie jetzt als Relevanz meinen, der Wahlkampf wird digital entschieden oder wird im Internet entschieden, dann warten wir da, glaube ich, noch auf Relevanz. Wenn Sie da aber ein etwas weicheres Relevanzkriterium einführen, dann können Sie da bis 2009 zurückgehen, wo Sie tatsächlich zum ersten Mal von allen großen Parteien einen sehr, sehr großen und einen sehr intensiven Einsatz von digitalen Werkzeugen in ihren Kampagnen gesehen haben.
Wir haben auch eine Studie vom Leibniz-Institut von Medienforschung, dass 2020 37% der Deutschen soziale Medien als Nachrichtenquelle benutzt haben und eben zunehmend auch die ältere Generation, also bei den Jüngeren von 18 bis 24 waren es sogar über die Hälfte, die Social Media als Nachrichtenquelle benutzt haben, also 56%. Das heißt, letztes Jahr ist auf jeden Fall schon sehr viel Information bezogen von Social Media. Jetzt meine nächste Frage wäre vielleicht so ein bisschen, können Sie so umreißen, was es da für Konzepte und Strategien gibt, wie die deutschen Parteien so auf Social Media auftreten?
Also ich glaube, da muss man immer überlegen, was digitale Medien zum tatsächlichen Kampagnenziel beitragen können. Und hier, glaube ich, unterscheiden sich dann auch immer die Strategien oder die Art, wie von außen stehende Betrachterinnen und Betrachter darauf schauen und wie die Parteien selber darauf schauen. Und ich glaube, da kann man sogar sagen, dass die Parteien teilweise ein bisschen schlauer sind oder da ein Stück weit bewusster darauf schauen, als wir das jetzt von außen tun als Kommentatoren. Also von außen achten wir halt in der Regel darauf, was da gerade Spannendes oder Unterhaltendes passiert. Da sind so Begriffe wie Authentizität, was auch immer das dann mag, bedeuten mag im Detail, oder auch Interaktivität der Angebote, die sind da ganz, ganz stark im Zentrum. Sehe ich meine Spitzenkandidatin oder sehe ich meinen Spitzenkandidat, antworten die vielleicht sogar auf nette oder böse Tweets? Also das ist das, worauf man von außen häufig schaut. Das ist aber, glaube ich, nur bedingt dann der tatsächliche strategische Beitrag, den sowas dann zu einer Kampagne beitragen kann. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind Spitzenkandidatin und Sie antworten auf jedes Tweet, was Sie erreicht, dann haben Sie da einen abendfüllenden Job, vielleicht auch den Tag, und Sie kommen halt gar nicht mehr zur Kampagne selber. Trotzdem kann es durchaus sinnvoll sein, dass Sie mal oder Ihr Team in Ihrem Sinne mal Tweets beantworten, um so eine Art Eindruck von Interaktivität oder Erreichbarkeit zu geben. Das ist das, was die amerikanische Kommunikationswissenschaftlerin Jennifer Stromer-Gelly A Facade of Interactivity nennt. Also Politikerinnen und Politiker sind, wenn sie auf Social Media unterwegs sind, eben nicht ihr authentisches Selbst, sondern sie sind halt auch auf einer Bühne, auf der sie sich und ihre Kandidatenmarke letztlich präsentieren. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, dass man sich mal, dass man sich interaktiv gibt, dass man sich mal ein bisschen frecher gibt, dass man hier ein Stück weit was Aufsehenerregendes macht, womit man jetzt nicht unbedingt rechnet. Also insofern, diese Erwartungen, die wir von außen als Kommentatoren auf diese digitalen Medien setzen und ihre Nutzung, werden dann auch sehr, sehr gerne von Politikerinnen und Politikern bedient, aber nicht notwendigerweise, weil sie dann damit rechnen, Stimmen zu bekommen, sondern weil sie damit rechnen, eben einen recht günstigen Medientag zu bekommen, weil man dann nämlich da tatsächlich drüber redet, wer denn jetzt das ehrlichere Social-Media-Profil hat oder wer denn jetzt hier die meisten Interaktionen auslöst. Also insofern ist viel von dem, was wir an digitalen Medien, gerade auch in Social Media, öffentlich sehen, ist eine Performance der Kampagne, ist eine Performance der Politik, und es geht da weniger letztlich um dieses zentrale Element oder ein strategisches Element, wie ich denn jetzt meine Kampagne gewinne. Auch hier spielen oder können digitale Medien eine sehr wichtige Rolle spielen. Das ist aber eine Rolle, die wir von außen weniger bewusst sehen. Also wenn Sie darüber nachdenken, digitale Medien erlauben Kampagnen ganz gezielt Menschen anzusprechen. Das können ihre Unterstützer sein. Also sie haben ein wichtiges TV-Interview, das steht bevor, dann hauen sie halt auf ihre E-Mail-Liste, hauen sie die Ankündigung raus, sodass dann möglichst viele Leute eben zuschauen oder halt dann auch live kommentieren. Also dass halt ihre Unterstützer auf Twitter sehr sichtbar sind, dass sie dann ein sehr sichtbares Publikum haben, was dann natürlich ganz klar den Sieg der eigenen Kandidatin oder des eigenen Kandidaten bejubelt. Und nach der Sendung hauen sie halt die nächste E-Mail raus, in der sie dann halt sagen, wir haben gewonnen, weil. Und das heißt also, dass dann halt auch in der Anschlusskommunikation, sei die dann online oder sei die dann am Arbeitsplatz, dann halt auch eben ihre Botschaften, warum jetzt hier ein klarer Sieg vorliegt, kommuniziert werden können. Das ist so eine Hintergrundaktivität, die durch digitale Medien sehr, 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 sehr einfach möglich ist, sehr, sehr günstig möglich ist. Die wir halt aber als Kommentatorinnen oder Kommentatoren von außen ganz, ganz schwer sehen können. Und deshalb kommentieren wir darauf dann halt auch so selten. Also wie clever oder wie kreativ ist jetzt die Nutzung der E-Mail-Liste durch die Grünen oder durch die CDU oder durch die SPD. Und insofern bleibt dann unter Umständen dann, wenn Sie so wollen, taktisch für die Kampagne wichtigeres Element, nämlich wie koordiniere ich meinen eigenen Unterstützer, wie kriege ich meine Botschaften an meine Unterstützerinnen und Unterstützer, dass die dann halt auch in die Masse gehen können, das bleibt dann ein Stück weit unterbeobachtet oder unterkommentiert, was dann ein Stück weit schade ist, weil wir dann damit immer nur so die einfachste und vielleicht auch die uninteressanteste Art der Nutzung digitaler Medien eben im Auge haben und so diesen Hintergrund, also wie digitale Medien, wenn sie wollen, den Maschinenraum von der Kampagne verändern, dann aus den Augen verlieren oder dann auch nicht kommentieren.
Was sind denn so Erfolgsfaktoren vielleicht auch dann so einer Nutzung von Social Media? Also Sie haben jetzt gerade schon so ein bisschen den Begriff Authentizität genannt oder das Antworten auf Nachrichten, dass das dann eben eventuell auch das Gefühl, dass man da als NutzerIn das Gefühl bekommen könnte, man ist irgendwie so beteiligt. Gibt es da denn irgendwie so ein paar Dinge oder vielleicht auch Livestreams eben? Ist es eventuell so ein neuer Trend, der dann dazu verhilft, auch dass Parteien irgendwie als authentischer wahrgenommen werden?
Also ich glaube, das sind zwei Sachen. Also die Bedeutung, was macht Ihren Auftritt jetzt erfolgreich, hängt natürlich immer davon ab, wie Ihre Ziele definiert sind. Also wenn Sie sich als Kampagne halt sagen, mir geht es jetzt darum, meine Spitzenkandidatin oder meinen Spitzenkandidat als besonders nahbar zu zeigen, dann kann es natürlich sehr sinnvoll sein, eben einen Instagram-Feed anzulegen, was meine Kandidatin oder meinen Kandidaten in überraschenden, aber durchaus natürlich positiven Situationen halt zeigt und als nahbar. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel daran denken, wie Markus Söder seinen Instagram-Account nutzt, da haben Sie es halt so mit einem Beispiel zu tun, wo Sie einen Spitzenpolitiker halt haben, dem Sie immer eine gewisse Bissigkeit unterstellt haben, der immer so der, wenn Sie wollen, der Eisenfresser der Union gewesen ist, immer vorneweg. Und jetzt sehen Sie ihn auf Instagram, wie er beim Radfahren ist oder wie er über ein Moor schaut und er sich dort eben ganz bewusst auf der einen Seite als nahbar, aber auch andererseits halt als jemand, als ein Mensch in der Natur, mit einer bestimmten Botschaft präsentiert. Und er kommentiert, oder hier wird ja auch sehr erfolgreich letztlich das Bild und das Überraschende, Söder Amor, warum soll ich mir das anschauen, wird in den Medien gefragt und dann kann er sagen, weil mir der Klimaschutz so super wichtig ist und weil das Moor da ganz entscheidend einen Beitrag leistet. Also was Sie hier haben, ist, wenn Sie wollen, eine sehr erfolgreiche Nutzung von so einem Kanal, wo er sich selber inszeniert, sich selber als Politiker inszeniert, aber das dann halt auch immer an eine politische Botschaft knüpft, die er in einer umfassenden Strategie halt umsetzen will oder auch in die Bevölkerung bringen will, wofür halt eine normale Presseerklärung vielleicht nicht gereicht hätte. Also sie schicken als bayerische Landesregierung eine Presseerklärung raus und sagen, das Klima ist uns wichtig. Da brauchen sie schon einen sehr, sehr schwachen Pressetag, um dann vorzukommen. Aber Söder umarmt Baum, Söder vor Fluss, Söder im Moor, Söder auf Fahrrad. Das bringt dann halt eben auch dann Journalistinnen und Journalisten halt dazu, mal nachzufragen, was denn das eigentlich soll. Und zack, dann haben sie halt eben ihren strategischen Punkt, den sie dann halt auch unterbringen können. Und ich würde sagen, das ist ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Nutzung von diesen Kanälen, die dann auch deutlich weiter gehen als jetzt nur die Sache, ah ja, schau mal, ich bin halt ein Mensch und mir geht's halt auch gut und ich verbringe meine Freizeit genau wie ihr. Wahlvolk. Also, sondern es ist halt nicht nur die persönliche Inszenierung, sondern halt auch eben die Verbindung mit einer Botschaft.
Ich habe auch gelesen, dass jetzt zumindest bei der Europawahl 2019 die AfD und die Partei vor allem so durch emotionale Ansprachen und auch Satire sehr gut punkten konnten. Also dass halt vielleicht auch dass jetzt gar nicht so unbedingt vielleicht auch um die Followerzahl geht oder sowas, sondern vielleicht auch darum, dass man irgendwie so prägnante, vielleicht auch satirische Aussagen trifft, die sich dann irgendwie schnell verbreiten über verschiedene Kanäle.
Ja, also ich glaube, dass Social Media auf alle Fälle ein ganz hervorragendes Angriffsmedium ist. Also dass es ihnen halt gelingen kann, eben starke emotionale Sätze da rauszuhauen, gerne auch mal ihren Angriff als Satire tarnen, damit sie sich da ein bisschen mehr rausnehmen können und dann hinterher sagen können, jo, das war ja gar nicht so gemeint. Und da ist natürlich Social Media ein sehr spannender Kanal, weil sie da erstmal machen können und erst hinterher dann sich dann vielleicht entschuldigen müssen, aber dann halt auch auf ihren Auftritt gesprochen wird. Ich glaube, dieses Element, was sie aufführen, Satire, ist halt auch ein ganz, ganz wichtiges. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir in der Wissenschaft zuerst über Fake News gesprochen haben im Kontext zu politischer Satire. Also denn der Begriff Fake News taucht halt eben in der Kommunikationswissenschaft dann auf, wenn wir über Sendungen wie den Colbert Report sprechen oder die Daily Show, wo es halt dann damals auch hieß, ah ja, wie können wir über solche Kanäle der satirischen Nachricht und der Überhöhung von solchen Nachrichten, wie können wir damit vielleicht Jugendliche erreichen, die wir damit in die Politik reinziehen. Die Geschichte war, wenn man sich dann die Studien anschaut, dann leider nicht ganz so erfolgreich, wie man sich das dann in diesen Redaktionen oder vielleicht auch eben in der deutschen Redaktion der Heute-Show da vorstellt. Es ist halt in der Regel keine Ermächtigung oder keine Information, die da stattfindet, sondern das, was man halt da transportiert, ist ein Gefühl der Informiertheit und ein gesteigerter politischer Zynismus. Und insofern ist man da, glaube ich, sehr gut beraten, auch als Ironiker oder Satiriker, der oder die da glaubt, den Diskurs zu retten, weil man jetzt hier Politik endlich mal kritisch beleuchtet und die jungen Leute erreicht, dass man damit unter Umständen halt auch einen Schaden anrichtet, den man so wahrscheinlich nicht will, aber zumindest mal fahrlässig dann teilweise auch in Kauf nimmt.
Ja, das stimmt. Da sind wir jetzt eigentlich schon ziemlich gut auch bei den Risiken und Gefahren, die damit eben vielleicht auch entstehen durch die Nutzung von Social Media. Fake News ist auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt. Inwiefern ist es denn in Deutschland, also in den USA hat man es ja sehr doll mitbekommen. Aber wie sieht es denn mit den Fake News so in Deutschland aus? Ist das ein großes Problem gerade?
Also als jemand Außenstehenden, der jetzt gerade nicht im Feuer der Kampagne steht, würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Wenn Sie da Wahlkampfpraktikerinnen oder Praktiker fragen würden, bekommen Sie da vielleicht eine andere Antwort. Also für mich von außen sieht es so aus, als hätten wir jetzt in Deutschland nicht das größte Desinformation oder Falschinformationsproblem. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass halt auch in Deutschland das Mediensystem ganz grundsätzlich anders strukturiert ist, als es in den USA ist. Und wenn sich die USA anschauen, da tauchen ja diese Desinformationen oder Falschinformationen tauchen ja eben ganz bewusst zum Beispiel auf Webseiten auf, die nur eingerichtet worden sind, um Klicks zu ziehen. Also das heißt, die halt Anzeigen verkaufen für skandalisierende Nachrichten. Und wenn sie dann halt eben auf Facebook sehen, ah ja, der Papst hat halt Donald Trump endorsed, dann klicken sie halt mal schon mal drauf. Und wenn es dann halt eben die Washington Times war anstelle der Washington Post, dann merken sie es vielleicht auch erst, nachdem sie auf der Seite waren. Was dann halt aber dem der Google-Ad dann egal ist, für diese dann die Webseitenbetreiber dann Geld bekommen. Also insofern, wir haben es hier mit Möglichkeiten zu tun gehabt, mit diesen Falschnachrichten Geld zu verdienen. Das heißt also, sie haben einen großen Anbieterpool, der dann zur Verfügung steht. Dadurch, dass der deutsche Sprachraum halt erheblich kleiner ist als der englischsprachige, besteht dann hier auch jetzt nicht so der Anreiz, darüber dann Geld zu bekommen. Das andere, warum wir halt eben Missinformationen und Desinformationen so stark in den USA jetzt auch im Wahlkampf um Donald Trump wahrgenommen haben, hängt auch damit zusammen, dass wir es dort halt auch mit einem sehr ausdifferenzierten Mediensystem zu tun haben, wo sie sehr, sehr viele explizit politische Quellen gehabt haben, die dann halt auch eben darauf aus waren, eben ein Stück weit zu provozieren und gerne dann halt auch mal, die Qualitätssicherung der Nachricht wahrscheinlich jetzt nicht der prioritäre Schritt gewesen ist, bevor man was veröffentlicht hat, sondern es halt darum ging, eben die eigenen Leserinnen und Leser eben engagiert zu halten. Also dass man auch da wiederum Teile des Mediensystems hatten, denen Informationsqualität ein bisschen egal war, die provozieren wollten, die Aufmerksamkeit generieren wollten und halt auch ganz klar eine politische Marschrichtung verfolgt haben und versucht haben, ein politisches Lager zu unterstützen. Und das führt dann, glaube ich, dazu, dass wir halt eben diese sehr, sehr starke Präsenz dort sehen. Also auf der einen Seite Akteure, die damit Geld verdienen und andererseits halt Akteure, denen die Richtigkeit von Informationen so ein bisschen egal ist. Hauptsache, sie trifft halt die richtige Person. Und das sind ja eben Dinge, die wir glücklicherweise eben im deutschen Wahlkampf oder auch im deutschen Mediensystem so nicht haben und wo wir dann dementsprechend auch weniger Falschinformationen haben. Aber natürlich streiten die Kampagnen und natürlich streiten auch die Parteien dann auch wieder darüber, welche Diskussion auf Twitter jetzt dann tatsächlich eine ehrliche, falsch verstandene oder ein ehrlicher Streit um eine Information ist oder halt dann tatsächlich ganz gezielte Desinformation, die eingesetzt wird, um hier Kandidatinnen oder Kandidaten dann zu schwächen. Denn das wissenschaftliche Problem mit diesem Begriff Fake News und Desinformation ist halt auch immer, dass es so ein Stück weit im Auge der Betrachterin oder des Betrachters liegt, ob das jetzt ein legitimer Streit um eine Unsicherheit ist oder ob das jetzt hier tatsächlich eben ganz bewusste, fehlführende und manipulative Intention und Intervention dann ist.
Ja, da habe ich sogar ein ganz gutes Beispiel jetzt tatsächlich sogar aus Deutschland, weil der Annalena Baerbock eben vorgeworfen wurde, dass sie, oder es wurde gesagt, dass sie die Haustierhaltung verbieten wird aufgrund von schlechter Ökobilanz, was dann auch so ein bisschen das Narrativ der Grünen so als Verbotspartei unterstützt hat. So. Und das wäre dann jetzt mal so ein Beispiel, was so eine Fake News sein könnte, weil das stimmt natürlich nicht, sage ich jetzt hier nochmal. genau, aber was mich auch noch interessieren würde, wäre jetzt vielleicht auch so ein bisschen, inwiefern es da Regulierungen gibt oder wird es irgendwie reguliert? Wer schaut denn da drauf? Also weil inwiefern sind da dann auch die Netzwerke beteiligt, dass sie da so teilweise eben Sachen löschen oder Zensur ist natürlich auch schwierig. Gibt es da Regeln, wie man auf Social Media Wahlkampf betreiben darf?
Ja, oder wenn Sie so wollen, nein. Also natürlich bewegen Sie sich in einem Raum, in dem es ganz klare Regeln gibt. Also dass halt explizite Diffamierungen oder explizite Beleidigungen oder Androhungen natürlich unter Strafe sind und natürlich auch online unter Strafe stehen. Problem ist dann halt eben online immer zu identifizieren, wer denn jetzt tatsächlich dafür verantwortlich war. Und sie haben es natürlich auch immer mit so einem Diskussionsraum zu tun. War das jetzt als offensichtliche Satire gemeint oder war es jetzt halt eine Beleidigung? Das trifft aber, glaube ich, hauptsächlich eher auf normale Nutzerinnen oder Nutzer zu, weil sie halt eben unter etablierten Politikerinnen oder Politikern oder auch Parteien Da sind alle gut beraten, nicht über ihre offiziellen Accounts oder auch nicht über inoffizielle Accounts, hier dementsprechend halt aufzutreten, weil natürlich halt dann auch der, nicht nur der strafrechtliche Vollzug, der damit verbunden wäre, sondern halt auch eben die öffentliche Meinung, die dann eben entsteht, also sich ganz klar gegen sie halt richten würde. Also insofern, sie haben es mit einer Mischung zu tun, mit klaren Regeln und Verordnungen, an die sie sich natürlich halten müssen, und halt aber auch eben einer ganzen Reihe von informellen Regeln, auf die man sich da halt einigt. Und zumindest das, was ich aus den letzten Wahlkämpfen weiß, ist, dass sich da auch eben in Deutschland im etablierten Parteienspektrum eine Zusammenarbeit auch zwischen den Parteien etabliert hat. Also, dass man dann halt gesagt hat, ja, ich sehe hier gerade online was kursieren, was falsch ist, und ich habe meine Unterstützerinnen und Unterstützer darauf hingewiesen, dass sie es nicht mehr teilen sollten, aber ich wollte es euch jetzt nochmal sagen, dass ihr es auch auf dem Schirm habt und unter Umständen was dagegen machen könnt. Also diese Zusammenarbeit zwischen den Parteien existiert, und ich glaube, da sind auch alle gut dran beraten, sich dann dementsprechend halt zu beteiligen.
Ich habe auch gelesen, dass die Grünen sich selbst tatsächlich sogar verpflichtet haben für einen fairen Wahlkampf 2021 und gesagt haben eben, dass Online-Werbung natürlich datenschutzrechtlich ein bedenkliches System ist und dass die Grünen sich auf Merkmale wie Alter, Ort und Geschlecht und Interessen beschränken wollen und mindestens einmal die Woche eine Übersicht über digitale Werbemaßnahmen öffentlich stellen wollen und sich aktiv ablehnen, Fake-Follows, Likes oder Kommentare zu kaufen. Also das ist dann vielleicht so ein Verhaltenskodex, an den sich jetzt nicht alle halten. Die haben sich da selbst dazu verpflichtet, aber so von den Parteien aus geht dann natürlich auch, zumindest von den Grünen, jetzt erstmal auch so ein Schritt in Richtung, wir wollen es fair und transparent halten. Oder was meinen Sie dazu?
Natürlich ist sowas auch immer ein Stück weit eine gut beratene PR. Also wie halt jeder Aufruf zu einer moralisch guten Kampagne. Wie die dann halt im Detail dann ausfällt, ist dann natürlich auch wieder Interpretationsfrage. Aber ich glaube, dass hier eben ein gutes Beispiel dafür gegeben wird, zu sagen, wir nutzen die folgenden Werkzeuge, wir nutzen folgende Funktionen der Werkzeuge, also das, was wir jetzt hier besprochen haben, also auch eben die Interessen. Also dass man sich eben auf Alter, Geschlecht und Interessen bezieht. Wahrscheinlich Wohnort, es ist wahrscheinlich auch noch eine ganz hilfreiche Variable, und dass man halt dann eben dokumentiert und sagt, welche Anzeigen man geschaltet hat. Also ich glaube, das ist eine gute Initiative, alleine weil sie halt auch so ein Stück weit diese Romantik oder die Bedrohung, die in solchen Werkzeugen liegt, so ein Stück weit rauslässt. Also wir sind jetzt ja alle sehr sensibilisiert, wenn nicht informiert, aber zumindest mal sensibilisiert darüber, wie vermutlich gefährlich eben solche Targeting-Profile oder Prozesse dann halt sind. Ich glaube, wenn man sich die Funktionsweisen da anschaut, da haben sich die Grünen dann schon tatsächlich sehr clever auf die wichtigsten und die informationstragendsten Merkmale konzentriert und halt eben Dinge ausgeschlossen, die ohnehin fragwürdig in ihrer Funktion wären. Also wenn Sie halt die Debatte sich anschauen über Cambridge Analytica, da wurde ja weiß Gott was spekuliert, also was mir Facebook alles oder was Facebook da findigen Marketern alles anbieten konnte an Informationen, wenn sich das einmal angeschaut haben, ist dann relativ wenig geblieben von diesen scheinbar psychologischen Profilen, die da über uns erstellbar waren. Das war dann doch alles relativ viel heiße Luft. Und insofern ist, glaube ich, auch, also ist es sehr sinnvoll, dass die Parteien auch die Chance, die in so einem Wahlkampf liegen, eben nutzen, um halt auch aufzuklären darüber, wie sie denn diese Werkzeuge tatsächlich nutzen und wo dann halt auch, also was auf diesen Kanälen dann funktioniert und was auch nicht funktioniert, weil wir dann auch, glaube ich, alle sehr viel gelassener über solche Werkzeuge dann auch in der Zukunft sprechen.
Haben Sie auch gerade ein sehr wichtiges Stichwort erwähnt, auf das ich nochmal eingehen wollte, und zwar Targeting bzw. das Mikro-Targeting. Darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Erstmal vielleicht, worum handelt es sich da überhaupt? Und dann vielleicht als zweite Frage, wie würden Sie das eben bewerten in Hinsicht auf Gefahren des Ganzen?
Ja, also Targeten oder also die gezielte Ansprache, wenn Sie wollen, in der Werbung oder auch im Marketing und der politischen Kommunikation, ist, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Element. Und das ist eine Sache, die geht zurück bis zum Beginn der Massenkommunikation, dass man darüber gesprochen hat, wie erreiche ich denn ein Zielpublikum, was für mich von Interesse ist. Und da müssen Sie auf der einen Seite halt eben erstmal Ihr Zielpublikum definieren und dann müssen Sie sich überlegen, wie komme ich denn an die ran. Jetzt kann man sagen, dass da eben im Produktmarketing das Spiel ein Stück weit einfacher ist, weil die Interessen, die Sie dort hier abfragen oder dieses Zielpublikum ist leichter zu kategorisieren. Also sei das jetzt halt eben mögliches Einkommen, Konsumverhalten. Das sind alles Informationen, die Ihnen in unterschiedlicher Auflösung vorliegen. Die USA ist da sicherlich das Land, in dem am meisten Informationen dementsprechend vorliegen. Und dementsprechend haben sie da auch eine sehr, sehr starke Nutzung dieser Daten. Da haben dann Online-Plattformen wie Google und Facebook haben dann sehr früh erkannt und gesagt, wenn für euch Kreditkarteninformationen interessant sind, die ihr ja ohnehin schon einkauft, dann könnten für euch doch auch folgende Sachen interessant sein, worauf Nutzerinnen und Nutzer denn tatsächlich klicken. Wenn ihr bei uns eine Werbung schaltet, dann sehen wir tatsächlich, wer da drauf klickt. Wir sehen, welche Interessen ansonsten noch vorhanden sind und das ist für das Konsummarketing eine sehr, sehr spannende Kennzahl. Wie dann so vieles, was im Konsummarketing anfängt, kommen dann halt findige Beraterinnen und Berater dann hin und sagen, dasselbe Problem haben wir doch auch in der Politik, können wir das da nicht auch nutzen? Und da haben sie es jetzt halt aber mit einem schwierigeren Kommunikationsproblem zu tun. Wenn ich Ihnen Kaffeetablets verkaufen will, dann hilft es, wenn ich halt weiß, ob Sie eine bestimmte Maschine haben oder ob Sie bestimmte Interessen haben, die damit verbunden sind. Und wenn ich Sie dann halt abends erwische, wenn halt eben Ihre psychologischen Abwehrmechanismen nicht mehr ganz so hoch sind und Sie dann die Anzeige sehen und sagen, ach, das könnte ich noch brauchen, dann klicken Sie halt drauf und haben Sie das dann halt auch, haben es dann gekauft. Das heißt, es ist ein einfacheres Ziel, was Sie halt haben, also wo Sie aus der Information, die Ihnen vorliegt, über die Anzeige von so einer Intervention, also eine Anzeige, die Sie schalten, zu der gewünschten Handlung, nämlich dem Kauf, dann kommen. Wenn Sie jetzt aber in der politischen Kommunikation sind, haben Sie es halt mit einem deutlich schwereren Problem zu tun, weil Sie nämlich halt eben zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt eine Handlung auslösen müssen. Sie müssen halt am Wahlsonntag eine Person dazu bringen, entweder aufzutauchen oder ihr Kreuz an der richtigen Stelle zu setzen. Und das heißt also, Sie haben es mit einer Handlung zu tun, die sehr weit weg von der Anzeige ist, die Sie schicken oder die Sie hier präsentieren. Das heißt also, Sie haben es hier schon mal mit einer sehr schweren Aufgabe zu tun, tatsächlich Wahlverhalten auszulösen oder Wahlverhalten zu beeinflussen. Dann kommt noch zusätzlich hinzu, dass halt, gerade wenn Sie sich Untersuchungen anschauen, wie Wahlverhalten mit Konsumverhalten zu tun hat, das funktioniert in den USA schon schwierig und da haben Sie nur zwei Parteien, die sich auch noch sehr, sehr stark unterscheiden. Wenn Sie das dann versuchen in Deutschland zu machen, also versuchen Sie mal eine FDP-Wählerin von einer Grünen-Wählerin im Kaufverhalten am Edeka zu unterscheiden. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Also die Frage ist, selbst wenn wir Zugang zu diesen Informationen hätten, über diese oder in dieser Art von Auflösung, wäre nicht klar, dass uns diese Information hilft, tatsächlich eine politische Richtung oder eine politische Entscheidung dort vorherzusagen. In statistischen Modellen finden Sie natürlich immer Zusammenhänge und die sind dann immer sehr, sehr spektakulär zu publizieren. Das ist dann auch immer super spannend, aber die Frage ist halt, ist der Zusammenhang stark genug, um in der Realität dann tatsächlich dazu zu führen, dass Sie gezielter Werbung schalten können für Leute, die Sie halt dort ansprechen wollen. Das heißt also, dass diese Art des exzessiven Targetings, über das wir sprechen, oder diese exzessive Zielgruppenansprache, vor der wir auch alle so viel Angst haben, dass unsere ganzen Informationen offen liegen und dass dann halt jemand besonders geschickt ist oder irgendein Datenmagiker dann da drauf schauen kann und dann sagen kann, so, mit folgender Wahrscheinlichkeit wählen Sie die folgende Partei, wenn ich Ihnen jetzt eine angstbasierte Anzeige schalte. Das ist ein Szenario, das macht sich gut für eine Netflix-Dokumentation, das macht sich gut für einen Feuilleton-Artikel. Das ist jetzt aber also meinem Gefühl nach, jetzt nichts, wovon wir in der politischen Realität groß Angst haben müssen. Was aber wichtig ist, und ich glaube, da ist dann halt eben der Punkt, warum der aktuelle Stand der Debatte so schade ist, dass natürlich Zielgruppenansprache auch bedeutet, dass sie als politischer Akteur eben in der Lage sind, ihre Ressourcen gezielter einzusetzen. Also sie sind in der Lage, tatsächlich eben, also sie müssen nicht mehr 1 Million Flyer drucken und rausbringen, sondern sie wissen halt, für dieses Viertel ist es jetzt wichtig zu wissen, dass hier demnächst eine Umgehungsstraße kommt. Also erwische ich dieses Viertel ganz gezielt mit der Information, die für dieses Viertel relevant ist. Oder ich weiß, dass jetzt halt für junge Wählerinnen und Wähler ist das Klima eine ganz wichtige Frage. Aber ich habe es mit einer Generation zu tun, die eben unter Umständen lauter Erstwählerinnen und Erstwähler, denen das nicht ganz klar ist, wie sie, wann die Wahl ist, wie sie wählen können, wie das mit der Briefwahl ist. Also habe ich ein Interesse daran, eben zu sagen, jupp, es ist eine wichtige Wahl, es geht ums Klima, und B, so kommt ihr ins Wahllokal oder so wird eure Stimme, so kommt eure Stimme halt an. Das heißt, sie haben eine ganz spezifische Zielgruppe, das brauchen sie dann vielleicht 30- oder 50-Jährigen nicht erzählen. Kommt drauf an, aber sagen wir mal, sie müssen es nicht. Und sie wollen diese Zielgruppe gezielt erreichen und sie haben eben einen Targeting-Prozess, der ihnen das erlaubt. Denken Sie halt an die Erstwählerbriefe, die häufig verschickt werden. Oder aber Sie nutzen Facebook und erreichen halt dann auch eben die Generation halt dort, wo sie ist. Oder Sie nutzen halt eben die Plattform, die halt für Jugendliche da eine Rolle spielen und präsentieren da die Informationen. Das heißt also, Sie haben hier als Partei ein vollkommen legitimes Interesse daran, eine bestimmte Gruppe zu erreichen. Und Sie tun das halt tatsächlich eben mit einem Ziel, um Partizipation zu erweitern, um Menschen tatsächlich auch zur Wahl zu bringen und um ihnen den Zugang zu erleichtern, können das halt aber nicht für die Gesamtbevölkerung machen, weil das für die Gesamtbevölkerung total egal ist oder sie auch nicht das Budget haben. Und da ist dann halt eben die Zielgruppenansprache und das Targeting eben ein ganz wichtiges und ein sehr, sehr positives Element. Und insofern ist es, glaube ich, einfach sehr wichtig zu unterscheiden zwischen dem auf der einen Seite, was kann Targeting tatsächlich? Natürlich ist es dann sinnvoll, auch über möglichen Datenmissbrauch zu sprechen, also welche Art von Daten dürfen weitergegeben werden. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Aber momentan führt unsere Angst, die wir davor haben, die eben von zu weiten oder zu großen Erwartungen an das, was da überhaupt möglich ist, getrieben werden, führen dazu, dass wir hier insgesamt eine Anspracheform, die tatsächlich Demokratie stärkend eingesetzt werden könnte und vollkommen legitim eingesetzt wird von politischen Akteuren, eben diskreditieren. Und da schütten wir dann halt einfach das Kind so mit dem Bart aus, was umso bedenklicher ist, weil halt eben diese Bedrohungsszenarien, die so häufig da aufgebaut werden, eben Szenarien sind, die nicht dokumentiert sind und die sehr, sehr unwahrscheinlich sind, dass sie tatsächlich in dem Grad aufgetreten sind.
Ja, sehr schön. Das finde ich auf jeden Fall schon mal auch ein bisschen beruhigend, dass es jetzt nicht nur gefährlich ist. Ich habe schon auch ein bisschen so, fand es jetzt auch ein bisschen bedenklich, als ich darüber so gelesen hatte, aber sehr gute, wichtige Informationen. So ein bisschen habe ich jetzt noch drüber nachgedacht, da es natürlich gerade auch sehr viele Leute per Briefwahl wählen, gibt es ja vielleicht auch diesen klassischen Wahlsonntag nicht mehr so unbedingt. Das verändert wahrscheinlich ja auch schon auch was so an dem politischen Wahlkampf auf Social Media, weil man ja natürlich dann nicht mehr nur noch den einen Termin hat, sondern potenziell eben dann per Briefwahl auch viel früher schon die WählerInnen ihr Kreuzchen setzen könnten.
Ja, also Sie haben es hier tatsächlich mit der Briefwahl, haben Sie es mit einem Element zu tun, was Kampagnenführung und auch Kampagnentaktung sehr, sehr viel schwerer macht. Weil sie genau wie sie sagen, also das Wahlverhalten sich plötzlich streckt. Und das ist halt eben ein Punkt, den wir gerade jetzt auch im Corona-Jahr in den Landtagswahlen gesehen haben, dass hier die Briefwahlbeteiligung halt hochgegangen ist und dass das für die Kampagnen eben eine besondere Schwierigkeit ist, weil gerade halt bei Landtagswahlen sie verhältnismäßig geringe Wahlkampfbudgets haben. Und es dann natürlich für sie halt ankommt zu sagen, okay, wo bündle ich denn überhaupt meine Aktivitäten oder wo bündle ich denn das Budget, was ich habe, um eine Chance zu haben, durch all die andere Kommunikation, die im Raum steht, irgendwie durchzustechen. Und da war dann halt in den vergangenen Jahren war da halt immer die Taktik, okay, wir bündeln unser Wahlkampfbudget nicht nur auf Social Media, sondern auch eben in der insgesamten Kampagne bündeln wir das Werbebudget, was wir haben, tatsächlich in der letzten Woche und sogar am letzten Wochenende, um hier tatsächlich eben so ein Aufmerksamkeitshoch zu erzeugen. Wenn Sie das jetzt machen, haben Sie unter Umständen schon das Pech, dass halt viele Wählerinnen und Wähler inzwischen abgestimmt haben. Und Sie haben halt auch ein dramaturgisches Problem im Wahlkampf. Denn die Frage ist dann, Sie können halt nicht mehr richtig synchron entscheiden, wann Wählerinnen und Wähler überhaupt ihre Entscheidung treffen. Es kann tatsächlich sein, wenn Sie jetzt an die Taktung von sowas wie diesen TV-Duellen denken, die ja auch so große so Aufmerksamkeitssynchronisierer sind, dass man dann halt sagt, okay, jetzt haben wir das TV-Duell gehabt, jetzt berichten jetzt erstmal eine Woche lang alle Medien darüber, wer gewonnen hat, wer verloren hat, was überraschend war, was nicht überraschend war, Clips tauchen auf. Also Sie können sich in dieser Woche von dem TV-Duell ja gar nicht retten vor politischer Kommunikation. Aber wann timen Sie das jetzt? Das war in der Vergangenheit einfach, möglichst nah am Wahltermin. Jetzt kommt halt die Frage, wie verändert halt eben die Briefwahl eben diesen zeitlichen Rhythmus? Und wie takten Sie halt auch Ihre eigene Kampagne und die Themen, über die Sie reden wollen, so, dass Sie dann halt möglichst frühzeitig auch noch Briefwählerinnen und Briefwähler erreichen? Also insofern, das macht vieles schwerer und eben nicht nur den Social-Media-Wahlkampf.
Um das Gespräch abzuschließen, würde ich so zum Schluss nochmal fragen, ob es vielleicht jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahlen im September, ob Sie vielleicht Tipps hätten an UserInnen oder WählerInnen, wenn sie online politische Inhalte konsumieren. Worauf muss man da vielleicht achten, dass man da nicht Opfer von irgendwie Fake News wird? Oder gibt es da irgendwie was, was Sie unseren HörerInnen an die Hand legen könnten?
Ja, also ich glaube, wenn es darum geht, sich selber zu informieren, leben wir, glaube ich, momentan in einer sehr, sehr guten Zeit. Also einfach, weil Sie sehr, sehr viel Zugriff auf sehr viele mögliche Informationsquellen haben. Und den würde ich dann auch nutzen. Wir sind jetzt alle so ein Stück weit, so die letzten 10 oder 15 Jahre haben wir immer gesagt, ach ja, wenn man besonders schlau ist, dann informiert man sich alternativ. Also da hat man da so spezifische Quellen. Ich habe hier meinen Klimablog und ich habe hier mein Blog zur Digitalpolitik und da erfahre ich dann die wichtigen Informationen zu einem Themenfeld oder zum Thema, was in den etablierten Medien zu wenig zur Sprache kommt. Und diese Quellen sind super wichtig und super spannend, aber vielleicht ist es nicht die schlauste Strategie, sich ausschließlich auf diesen Medien eben zu informieren. Denn was man schon sehen kann, ist, dass zurzeit betonen wir immer die negativen Aspekte von so Online-Quellen oder Online-Medien, weil sie da natürlich enormen Wildwuchs auch haben. Also Menschen, die halt da rausgehen und weil sie einen Professorentitel haben, dann besonders schlau daherreden über Dinge, die jetzt vielleicht nicht im Kernportfolio der Expertise liegen, aber scheinbar autoritär wirken oder scheinbar Autorität haben, über was zu sprechen. Und ich glaube, da muss man auf der einen Seite halt vorsichtig sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch enorm viele hochqualitative Angebote, Informationsangebote im Internet, die tiefere oder weiterführende Informationen bieten oder auch Kontextinformationen bieten zu den Dingen, die wir in etablierten Medien oder auch in den Massenmedien so wahrnehmen. Also insofern, ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt auch bei aller Kritik an digitalen Medien nicht aus den Augen verlieren, wie viel Gutes oder wie viel Vielfältiges da auch vorhanden ist. Gleichzeitig ist es aber auch, ist man, glaube ich, auch gut darin beraten, eben neben diesen alternativen Medien des eigenen Interesses eben auch allgemeinere Medien zu verfolgen und da dann halt auch eben unter Umständen sich mal so eine Langform zuzumuten. Sei das eben eine Zeitung oder sei das Öffentlich-Rechtliche. Ich glaube, was dort häufig sehr gut passiert, die sind nicht immer die schnellsten, die sind sicherlich auch nicht immer die detailliertesten, aber sie kriegen eine Balance von unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Gesichtspunkten, die da zur Sprache kommen, die sie dann ja auch immer weiterhin eben durch zusätzliche Informationen anreichern können oder dann da halt vertiefen können. Also insofern Ich würde jetzt sagen, es spricht nichts dagegen, sich digital zu informieren. Es spricht auch nichts dagegen, sich auf neuen oder alternativen Medienformen zu informieren. Nur sollte man dann halt eben nicht Schluss machen, sondern sollte man dann halt eben sagen, okay, wie passt denn das jetzt in die Balance der normalen Berichterstattung? Was entspricht hier? Und dass man dann halt auch eben, wenn man auf Widersprüche trifft, dann nicht unbedingt dann, sagen wir, der YouTube-Universität halt exklusiv halt glaubt, sondern dass man dann halt dann auch eben, dass man versucht halt auch diese etablierten Informationen letztlich auch als solche oder auch als qualitative Informationen wahrzunehmen. Denn wir sind halt immer sehr, sehr schnell, also in der Medienkunde oder auch im Medienunterricht sind wir immer schnell darin, die Fehler von etablierten Medien zu betonen. Also wann wurde jetzt mal mit einem vermutlichen Bias in einer bestimmten Richtung berichtet? Wann sind bestimmte Stimmen nicht zu Wort gekommen? Was wurde ignoriert? Warum berichtet man erst jetzt über dieses Thema? Warum nicht viel ausführlicher? Das sind alles vollkommen legitime Fragen. Die übersehen aber so ein Stück weit, was da systemisch im Hintergrund alles ganz gut funktioniert. Und ich glaube, da sollte man halt eben so eine Balance aus beidem haben und das dann halt auch gegeneinander aufwiegen und miteinander in Bezug setzen und sich dann halt die eigene Meinung bilden.
Ja, das ist sehr gut, dass Sie das so sagen. Vor allem ist es natürlich auch jetzt gerade hier in Konstanz, haben wir auch gemerkt, im Südkorea gab es natürlich auch Probleme so ein bisschen, weil da dann nur die AfD-Wahlkampagne beigelegt wurde. Also es gibt jetzt nicht nur auf Social Media dann so Probleme, sondern teilweise vielleicht auch dann bei Zeitungen, dass sie da mal nur die eine Seite irgendwie promoten oder unterstützen. Genau, aber sehr schön, vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen darüber zu plaudern jetzt. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich den HörerInnen noch eine gute Fahrt und einen schönen Tag.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.